Guten Morgen miteinander. Ich stehe manchmal schon hier vorne, aber für die Leitung vom Gottesdienst zu machen und nicht für die Predigt. Und das ist auch eine andere Herausforderung, wie ich gespürt habe. Jetzt haben wir noch ein spezielles Anliegen. Wir haben eigentlich abgemacht, dass wir grundsätzlich in Berndeutsch reden hier, Predigt geben. Aber auf Wunsch heute Morgen, weil einige da sind, die Berndeutsch nicht verstehen, muss ich jetzt auf Schriftsprache wechseln. Jetzt habe ich alle, die ganze Predigt auf Berndeutsch geschrieben. Jetzt tun wir es halt auf Schriftdeutsch machen. Das sollte eigentlich gehen. Für diejenigen, die da sind, die nur die schriftdeutsche Sprache verstehen, es ist für mich auch eine Fremdsprache. Also wenn ich im Geschäft mit Japanern spreche, dann ist es Englisch. Das ist immer ein Vorteil. Beide haben dann Fremdsprache. Das ist ein Vorteil. Aber hier habe nur ich jetzt die Fremdsprache. Aber trotzdem, ganz herzlich begrüßen möchte ich euch alle. Und wir wollen starten mit einem kurzen Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du da bist, dass du, Herr Jesus Christus, unser Herr und Heiland bist. Und sei du der Herr jetzt in dieser Predigt. Amen. Der Herr baut seine Gemeinde weltweit, über alle Zeiten hinweg, über alle Generationen hinweg. Und ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes ein Zitat darstellen, das von einem Prediger geschrieben worden ist. 1697 bis 1789 hat er gelebt. Ist doch alte Sache, gilt doch nicht mehr. Unser Leben geht einem großartigen Ziel entgegen. Gott hat beschlossen, dass wir in seiner Herrlichkeit ankommen sollen. Trotz Jammertal und Tränenfeld. Wir kommen an, das ist gewiss. Wir kommen an am Tag aller Tage, der ohne Ende sein wird, wo wir Christus sehen werden. Das gilt heute noch. Es gibt ein bisschen eine Kollision bei mir. Also es gilt heute immer noch genau gleich. Aber es ist eine einfache Aussage, die uns darstellt, diejenigen Menschen, die Jesus Christus aufgenommen haben, sind in ihm geborgen. Und wir gehen gemeinsam zum Ziel hin. Ich komme dann später zum Predigtthema zurück. Alle, die ihr heute Morgen hier seid, wir alle, wir haben sehr unterschiedliche Lebensumstände. Ist ja klar. Das sind die Jungen, das sind die Mittelalterlichen, das sind die Älteren, wie ich auch schon einer bin, der langsam im Herbst des Lebens ankommt. Und jede Phase hat etwas Positives. Und wir alle sind hier versammelt. Die einen haben vielleicht morgen Start in die Schule, die anderen in der Lehre, die Dritten haben im Beruf gewisse Herausforderungen, wissen nicht genau, wie es weitergeht. Gewisse Menschen haben Krankheiten, wissen nicht genau, wie geht es weiter. Das sind alles solche Sachen, die uns beschäftigen. Aber wir nehmen Dinge auch sehr unterschiedlich wahr. Wenn ich mich erinnere, als ich noch jung war, in der Schule war, da gab es zwischendurch vom Lehrer Streiche wegen dem Benehmen. Ist heute undenkbar. Heute würde der Lehrer angezeigt werden. Wie Sie sehen, habe ich keinen Schaden genommen. Ich stehe hier trotz vielen Streichen in der Schule auch. Also wenn es Fehler gehabt hat, haben wir auch dafür Ohrenzupfen erhalten oder Wangenkneifen. Aber es hat mir nicht geschadet. Im Gegenteil, es hat angespornt. Wir werden aber auch geprägt von dieser Welt, die immer gottferner lebt, wo der Zeitgeist sein Unwesen treibt. Und wir Christen sind hier in dieser Welt. Wir sind gefordert. Wir müssen uns rechtfertigen können. Sei es an der Arbeit, sei es im Umfeld, wo wir stehen, dass wir ein Beispiel sein können. Wir sind es nicht immer. Ich bin es auch nicht immer. Aber zwischendurch ist es gut, dass Sie merken, der hat eben etwas. Aber noch etwas ganz anderes. Wir müssen auch bereit sein, Rechenschaft abzulegen vor der Welt. Zu sagen, was wir glauben. Zu bestätigen, an was wir festhalten. Ich möchte in diesem Zusammenhang ein weiteres Zitat hier auflegen. Für diejenigen, die Theologie studiert haben und genaue Bibelauslegungspraktiken und Vorgehensweisen gelernt haben, ich mache es ein bisschen nach der Praktikermethode heute Morgen. Ich gehe einfach so vor, wie mein Geist tickt und wie mein Schnabel gewachsen ist. Václav Havel, eine bekannte Größe, der hat am Forum 2000 Folgendes gesagt. Tschechiens frühen Staatspräsident Václav Havel sagte bei der Wirtschaftskonferenz Forum 2000, die zunehmende Gottlosigkeit ist mitverantwortlich für die derzeitigen Krisen in der Welt. Wo die Welt die letzten Werte verspielt, gewinnt sie nur noch Zerstörung. Wer Gott vertreibt, verliert seinen Wegweiser. Ohne Glaube geht's in die Irre. Wer Gott an den Rand drängt, verliert die Mitte, verliert den Faden, an dem alles hängt. Ich glaube, dieses Zitat können wir heute, 14 Jahre später, genau gleich unterzeichnen. Und es nimmt immer noch mehr zu. Thomas hat einleitend gesagt, Gott hat alles wunderbar gemacht, auf einem klaren Fundament, klare Ordnung. Und seit dem Sündenfall ist alles in Unordnung. Es wird immer nur noch stärker. In der Naturwissenschaft sagt man dem Entropie, wenn Sie eine Harasse Äpfel haben und alle sind faul und wenn Sie einen gesunden Apfel in diese Harasse tun, werden alle Äpfel gesund. Das ist eben genau das Gegenteil, sehen Sie. Und genau in diesem Prozess leben wir heute als Menschen in 2014. Ich will Ihnen kurz etwas erzählen, was mir diese Woche passiert ist. Am Freitag hatten wir geschäftlichen Besuch und wir gingen Mittagessen. Und da haben wir zuerst über gewisse Dinge gesprochen und dann fragt mich jemand, was ich von der IS halte. Ich frage Sie das jetzt auch. Was sagen Sie als Christ? Ja, das geht mich nichts an. Ich bin Christ. Ist das eine gute Antwort? Also, das ist eben so ein Punkt, wo man gefordert wird. Was sage ich jetzt? Und dann hat es eine sehr gute Diskussion gegeben aus diesem heraus. Und ich habe gesagt, schauen Sie, ich habe von letzt einmal einen Magazinbeitrag in der NZZ gelesen, wo ein junger Islamist, und damit, wenn ich das jetzt sage, hat das nichts mit dem Mensch Moslem zu tun. Es hat mit dem Islam zu tun. Und Christentum hat mit Christus zu tun. Der Islam hat mit Mohammed zu tun. Und ich habe diesen Mann, der dort beschrieben war, gelesen, wie der denkt, warum der nach Syrien will. Und ich habe versucht, alles wegzunehmen und nur zu schauen, was der schreibt. Und ich habe ihn verstanden. Ich weiß, was der will. Der sucht Ordnung. Der sucht Halt. Der sucht Gottesbezug. Und wissen Sie, was wir Christen hier in Westeuropa sind? Weichspüler. Schauen Sie mal die Politiker an, was die heute sagen, wie die relativieren, schönreden. Meinen Sie, das bringe Menschen auf den richtigen Pfad? Deshalb gehen sogenannte Namenschristen, konvertieren in den Islam und leben dann den echten Islam gemäß dem Koran aus. Und der ist militant. Ich habe nichts gegen die Moslems gesagt. Sind feine Menschen und viele Menschen wollen selbstverständlich suchen Gott und viele finden ihn auch. Aber das ist keine Sache und die westliche Welt wird heute überrannt und zermürbt durch das. Und wenn ich dann lese, hier im Epheserbrief, denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist ein Fakt. Ein Schönwetter-Christentum gibt es nicht. Stellen Sie sich mal vor, diese Christen heute in Syrien oder in der Türkei oder im Irak, wie die kämpfen müssen. Wir haben es hier sehr gut. Wir sind gut genährt, sind auch einigermaßen gut angezogen. Aber sind wir dafür auch dankbar? Ist ja wunderbar. Gleichzeitig ist eine Trägheit auch festzustellen. Und jetzt kommt auch ein Punkt, der sehr wichtig ist. Gott hat jeden Menschen als Original geschaffen. Gott hat nie Kopien gemacht. Er hat nie einen Klon gemacht. Also du und ich, wir sind alles gottgewollte Wesen auf dieser Erde. Und was will Gott? Er will Beziehung zu uns haben. Und diese Beziehung, die ist verloren gegangen. Und deshalb will ich heute ins Zentrum meiner Predigt diesen Vers hier stellen. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ziehet an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Epheser 6, 10 bis 11. Selbstverständlich sind da Verse vorher und auch Verse nachher. Aber ich bin jetzt auf diesen Vers hier konzentriert. Und wie gesagt, gerade anschließend kommt das, was ich vorhin gesagt habe, dass unser Kampf nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit den Mächten der Finsternis zu tun hat. Da es ja so gut tönt und das auch so sein muss, habe ich 3 Punkte selbstverständlich. Es sind zwar sehr pauschale Punkte, da kann man viel einpacken. Seid stark in dem Herrn. Was heißt das eigentlich? Und was sind die Gefahren auf dem Weg mit dem Herrn? Und was sind die Chancen auf dem Weg mit dem Herrn? Wo ist unser Herr heute? Wer ist überhaupt der Herr? Wo Jesus gefangen worden ist und vor den Hohen Rat geführt wurde, bevor er dann hingerichtet worden ist, hat der oberste Rabbiner ihm gesagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du der Christus, der Gottessohn bist. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn sitzen sehen, zu Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Was für eine Aussage vor dem Hohen Rat, den hohen Theologen, die damals in Jerusalem geherrscht haben. Das war wie eine Ohrfeige. Und weiter heißt es später in Matthäus 28, als er auferstanden war, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Stellen Sie sich mal vor, seid stark in dem Herrn. Wir sollen stark sein in dem Herrn. Ich komme dann noch zurück, was es genau heißt. Da antwortete ihm Simon, nein, Entschuldigung, ich habe etwas übersprungen hier. Wenn wir dann lesen darüber und uns vorstellen versuchen, dann können wir eigentlich nur staunen, was Jesus Christus ist und gemacht hat. Und wir können das Gleiche sagen, wie Petrus damals gesagt hat. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Jesus fragte ja sie, wollt ihr auch noch gehen? Alle haben mich verlassen, wollt ihr jetzt auch noch gehen? Und das hat Petrus gesagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Übrigens, ich komme kurz noch zurück auf das Beispiel von vorhin, als ich mit diesen Herren gesprochen habe, am Mittag, am Freitag, da habe ich gesagt, überlegt einmal, diese Menschen wollen eine Gottbeziehung. Ich spreche von der Isis noch einmal. Das will doch jeder Mensch haben. Irgendwoher kommen wir ja. Aber stellt euch nur mal vor, Allah und Gott der Christen, das kann ja nicht das Gleiche sein. Wie kann, wenn es der Gleiche wäre, wie kann er einmal sagen, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch übel tun, und auf der anderen Seite gehe hin, schlagt ihnen die Köpfe ab. Das kann doch nicht derselbe Gott sein. Und dann hatten sie ein bisschen gestaunt. Und habe ich gesagt, hört einmal, das sage ich Ihnen jetzt auch, am 14. September, ich habe es nicht am Fernsehen gesehen, ich habe es später im Internet nachgeschaut, Sternstunde Religion. Da war eine Diskussion, das war der Hamed Abdel Samad, Das ist ein Islamwissenschaftler. Der hat das Buch geschrieben, Faschismus Islam. Und daneben war ein Mohammed Khrotiche, das ist so kompliziert zu lesen. Der war als Islamwissenschaftler dabei, ist Universitätsprofessor. Und wenn Sie dann als Christ diesen beiden zuhören und genau hinhören, können Sie sehr viel erkennen, was effektiv Realität ist. Ich kann es Ihnen wärmstens empfehlen, weil ich stelle fest, immer mehr kommt diese Frage jetzt hoch. Und wir müssen bereit sein, das Schwert des Geistes geschärft zu haben, damit wir auch liebenswürdige, aber klare Antworten geben können. Manchmal wird auch verstanden bei uns, Liebenswürdigkeit ist, die Wahrheit nicht sagen. Ich sage ganz klar, seid lieb, im guten Sinne des Wortes, aber seid klar in den Fakten. Das ist ganz entscheidend wichtig. Bevor ich jetzt weitergehe in dem Herrn, komme ich zu einem Punkt. Samstag vor 8 Tagen war ich mit meiner Frau in Romainmôtier. Dort haben wir uns kennengelernt, vor 40 Jahren und 4 Monaten. Das war das erste Mal wieder zurück an die Quelle, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Es war eine schöne Erinnerung. Und dort in Romainmôtier, viele kennen es wahrscheinlich, ist auch eine große Kirche im Zentrum. Ist sehr geschichtsträchtig, das Ganze. Und wir haben diese Kirche wieder besucht, sind dort reingegangen. Und dann habe ich ein wunderschönes Orgelspiel gehört. Dann sind wir nach vorne gegangen und ich habe einen Orgelspieler gesehen hinter der Fassade. Und wissen Sie, was mir da für ein Gedanke gekommen ist? Es ist ein Gedanke, der damals Wilhelm Pals ausgesprochen hatte. Der kam plötzlich hinten hoch. Wissen Sie, was er in der Evangelisation gesagt hat? Er hat gesagt, du könntest 20 Jahre in der Kirche Orgel spielen und trotzdem verloren gehen. Das ist mir voll wieder eingefahren. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir wissen, sind wir wirklich wiedergeboren? Haben wir uns Jesus zugewandt? Sind wir wirklich in ihm geborgen? Und ich komme jetzt zu einem Text, der das kurz erläutert. Und das ist immer so klar. Wir haben Tendenz in unserer Gesellschaft, wir argumentieren und verdiskutieren Sachen. Wir kommen nicht auf den realen Punkt. Wir reden gerne. Ich erlebe das im Geschäft auch so. Von letztem hat mal der Chef gesagt, Hans, wenn wir diese Diskussion haben, bitte nirgends Emotionen. Dann habe ich gesagt, Moment, die Emotion kann von beiden Seiten sein. Wenn ich die Wahrheit sage, kann der andere emotional werden. Ich kann aber auch emotional werden, wenn ich zum 5. Mal das Gleiche erzähle und es wahr ist und niemand es glaubt. Also die Emotion ist immer eine relative Sache. Es heißt im Johannesbrief, und das ist eine wunderbare Sache, und die Bibelkenner, die kennen es selbstverständlich, ist die Frage, Evangelium 3, 1 bis 7, da geht es um den Nikodemus. Und das ist so klar. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, also ein Theologe, namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam des Nachts zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und wir alle stehen in der Welt, im Beruf, egal wo, in der Schule, in der Universität. Und wir sind im Prinzip in der Pflicht, immer wieder ein Zeugnis zu sein. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und wie oft verdiskutieren wir auch diesen Punkt? Ja, müsst ihr schauen, dass ihr nicht irgendwie Kontakt haben könnt. Und da wird also irgendwie weich diskutiert von daher. Seien wir klar, Gott ist klar. Und ich habe da ein wunderschönes Beispiel gefunden, auf sehr pragmatische Art und Weise. Ich möchte Ihnen das jetzt vorlesen. ist, Quelle ist F. König, du bist gemeint. Und das geht folgendermaßen. Ein wohlhabender irischer Großgrundbesitzer. Und wenn ihr dieses Beispiel hört, denkt an die Menschen um euch herum. Denkt ein Nicht-Verwahrhalten oder Wahrhalten, was da abgeht. Weil wir können nur zu Gott kommen, wenn wir unsere Sünden erkennen und bekennen. Okay, ich komme zurück. Ein wohlhabender irischer Großgrundbesitzer hielt den auf seinen Gütern beschäftigten Leuten einmal eine sehr originelle Predigt. Er gab an allen wichtigen Plätzen seinen weiten Ländereien folgende Meldung bekannt. Am kommenden Montag bin ich in der Zeit von 10 bis 12 im Büro meines Landhauses anzutreffen. In dieser Zeit bin ich bereit, alle Schulden meiner Landarbeiter zu bezahlen, die unbezahlte Rechnungen mit sich bringen. Dieses ungewöhnliche Angebot wird tagelang zum Gesprächsstoff. Manche halten es für einen üblen Schwindel, andere vermuten einen Haken darin, denn niemals ist bisher derartiges offeriert worden. Der angekündigte Tag rückte heran. Zahlreiche Leute finden sich ein. Pünktlich um 10 tritt der Gutsherr ein und verschwindet wortlos hinter seiner Bürotür. Niemand wagt es einzutreten. Vielmehr diskutiert, ich klammere Disputiergeist dieser Welt, man unentwegt über die Echtheit der Unterschrift und die Motive des Chefs. Um 11:30 schließlich erreicht ein altes Ehepaar das Büro. Der alte Mann mit seinem Bündel Rechnungen in der Hand erkundet sich mit zitternder Stimme, ob hier die Schulden bezahlt werden. Er wird verhöhnt. Ah, bis jetzt hat er noch nie bezahlt. Ein anderer. Es hat auch noch keiner versucht. Aber wenn er es wirklich tut, dann kommt schnell und informiert uns. Also gehen wir mal schauen. Gehen Sie mal schauen, ob das geht. Dennoch wagen es die beiden Alten. Sie werden freundlich empfangen, die Beträge werden addiert und sie erhalten einen vom Gutsherrn unterzeichneten Scheck über die Gesamtsumme. Als sie gerade voller Dankbarkeit das Büro verlassen wollen, sagt er, bleiben Sie bitte noch bis 12 Uhr hier, wenn ich das Büro schließe. Die beiden Alten verweisen auf die wartende Menge da draußen, die von ihnen hören will, ob das Angebot wahr sei. Es bleibt beim strikten Nein. Sie haben mich beim Wort genommen und die da draußen müssen das Gleiche tun, wenn sie ihre Schulden beglichen haben wollen. Das Angebot des Gutsbesitzers galt für alle seine Leute und sein Konto reichte aus, um alle Schulden zu tilgen. Schuldenfrei wurde aber nur das eine Ehepaar, das seinem Wort vertraute. Das ist auf eine ganz eindrückliche Art ein Beispiel, was eigentlich Jesus Christus darstellt für Menschen auf dieser Welt. Ah, das ist ein, danke für den Hinweis. Das ist ein sehr schönes Beispiel für die Menschen in dieser Welt, was Jesus Christus für uns getan hat. Er hat unsere Schulden getilgt. Und jetzt kommen wir zurück. Seid stark in dem Herrn. Das kann nur derjenige sagen und in Anspruch nehmen, der genau diesen Schritt gemacht hat. Er ist in Christus. Christus hat ihn befreit. Und jetzt ist er in ihm. Und er hat Vergebung der Schulden erhalten. Ich habe noch etwas anderes. Ich habe gesagt, das ist eine unorthodoxe Predigt. Nebenbemerkung. Ich habe ein gewisses Alter erreicht und erlebe auch im Beruf viele Kontakte mit vielen Menschen. Und ich finde, und damit, wenn ich jetzt so etwas sage, will ich niemanden irgendwie konfrontieren mit etwas Negativem. Aber Fakt ist Folgendes. Ich stelle fest, Ausbildung ist gut. Ist sehr gut. Eine sehr gute Ausbildung ist noch besser. Aber jede Ausbildung und jedes Diplom ist nur so viel wert, was ich am Schluss fähig bin, daraus zu tun. Ich kann die höchste Ausbildung genießen. Ich kann Harvard Business School abschließen und trotzdem nicht verwendet werden in der Unternehmung, weil ich nicht in der Lage bin, die Füße am Boden zu halten. Und da müssen wir uns immer wieder bedenken, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Viele Leute, diskutieren und verdiskutieren Dinge und sind nicht bereit, wirklich an den Grund eines Problems heranzugehen. Auch in der Theologie geschieht genau dasselbe. Stellen Sie sich vor, die Kirchenspaltungen überall, über all die Jahrhunderte hinweg, wie viele, das sind immer durch Theologen verursachte Schismen, Trennungen. Um was geht's? Wenn ich ganz einfach wieder praktisch denke, was hat der Schächer am Kreuz von Golgatha gesagt? Zur Linken oder zur Rechten? Einer hat ihn verspottet, Jesus. Der andere hat gesagt, Rabbi, gedenke meiner, wenn du ins Paradies kommst. Was hat Jesus ihm gesagt? Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und stellen Sie sich vor, dieser Mann hat keinen theologischen Abschluss gemacht. Ich sage immer, sehr gut, Ausbildung top, aber dann wieder auf den Boden kommen und realistisch bleiben, lebensnah bleiben. Wir sind in der Welt mit Menschen, die weit weg von Gott sind. Und die suchen Gott. Und ich kann Ihnen versichern, immer mehr. Ich spüre es anhand den Fragen, die da aufkommen. Bevor wir stark in dem Herrn werden, müssen wir wachsen vom Kleinkind, wir sind wiedergeboren, das am Anfang Milch benötigt, wie das kleine Kind auch, und mit der Zeit immer festere Speise zu sich nehmen kann. Es ist wunderbar, auch so die Sachen vorzubereiten. Und in diesem Zusammenhang will ich all denen danken, die gebetet haben, dass ich ruhig bleiben konnte diese Woche neben dem ganzen Arbeit. Und ich habe gespürt, dass Jesus auch da war und gestärkt hat. Kommen wir nun zurück zu unserer Aussage im Vers. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Durch das Lesen, durch das Gebet, durch das tägliche Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus kann ich immer tiefer in diese Stärke hineinwachsen. Und plötzlich realisiere ich auch, ich kann ja gar nicht mehr. Herr, hilf mir. Ich bin versucht. Ich lebe in dieser Welt. Ich bin herausgefordert. Und deshalb müssen wir immer wieder Nahrung von ihm holen. In seinem Wort die Bibel, das absolut einzigartig ist in der Welt. Dann kann ich einsteigen und dann kommt dieser Vers. Genau das bestätigt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Es gibt auch einen anderen Vers. Der Herr ist schwach, ist stark in den Schwachen. Nicht ich bin stark, nicht wir sind stark, aber der Herr wirkt durch uns zu den Menschen. Ich staune manchmal, wo ich überhaupt keinen Eindruck hatte, jetzt war ich ein Beispiel, wo das Echo dann ganz anders kam. Ich hatte von mir eher ein negativer Eindruck, aber es war eben genau umgekehrt. Also Gott wirkt durch uns. Schauen Sie bei Ihnen, wo Sie zu Hause sind, wo Sie wirken im Alltag, weil die Woche besteht ja nicht nur aus der halben Stunde oder Stunde am Sonntagmorgen, sondern 24 Stunden jeden Tag, wie Sie dort wirken. Und gehen Sie einfach näher, immer näher zu Gott. Lesen Sie die Bibel, gehen Sie ein. Und ohne ihn können wir in der Tat wirklich nichts tun. Ein weiterer, was heißt es dann, in den Herrn zu sein? Ja, das ist dann Gesetz einhalten. Ach, man kann dieses und jenes nicht mehr tun, vor allem bei den Jungen. Ja, ich warte jetzt noch ein bisschen. Wir sind ja alle etwa gleich. Die einen ein bisschen so, die anderen auf die andere Seite. Aber wenn Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und wo können wir lernen von ihm? Wir können lernen durchs Lesen der Bibel. Wir können auch lernen durch Beispiele, durch Menschen, durch Vorbilder. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das sagt derjenige, der gesagt hat, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch Unrecht tun. Wann? Unwahrscheinlich. Das sind Worte, die können Sie dann verwenden, um mit Leuten zu diskutieren, die zum Beispiel nicht mehr wissen, wo rein, wo raus. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar, die Gefahren auf dem Weg mit dem Herrn. Da gibt's, was sind die Gefahren mit dem Herrn? Das wisst ihr alle. Jetzt sagen Sie, fragt ihr vielleicht, was will er jetzt sagen? Es sind viele Gefahren da. Aber ich glaube, ich lese jetzt mal aus dem Römer Kapitel 8, 22 bis 25. Und da ist die Aussage, die Bibel hat so viel Prophetie hier. Weil Gott hat versprochen, er wird nichts geschehen machen auf der Erde, in den großen Zügen, was er nicht voraus angekündigt hat. Und was hat er gesagt? Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott noch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch. Oder gibt es Leute oder Menschen hier, die nie seufzen? Hand hoch. Da ist niemand da. Weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Unsere Errettung schließt da diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis er sich erfüllt. Also, die gesamte Schöpfung seufzt. Ich glaube, wir merken es auch. Die Tiere seufzen, die Natur, was wir über die Natur alles sprechen. Nur wenn man zu stark von der Natur spricht, ist es plötzlich wiederum Götzenanbetung. Die Natur ist ja Schöpfung. Es ist nicht Gott, es ist die Schöpfung. Viele beten ja die Schöpfung an. Die Meere werden verseucht, die Berge und so weiter. Die Tiere, die Menschen, alle seufzen in den Geburtswehen. Und wenn Sie heute zuhören, so, ich will nicht die Nachrichten wiederholen, das gehören Sie zur Genüge, ich kann es schon fast nicht mehr hören. Wenn man über die ISIS hört, das Schreck löscht einem ab, kann man so sagen. Immer wieder dieses Thema. Und warum ist es so? Weil es auch die prophetische Achse ist. Israel wird immer enger eingezirkelt. Weil Israel kommt noch sehr stark unter Druck. Lesen wir mal Zacharia 12, 13, 14. Und das sind alles so Kanäle, die laufen und Menschen, die die Bibel nicht haben, nicht lesen, die können es auch gar nicht feststellen. In dieser Welt leben wir alle, auch die Christen, eine Welt gefüllt ist mit Hass und Kriegen. Und wenn der French fragt, warum ist das eigentlich so? Ich kann das nicht verstehen, wir sind heute im 21. Jahrhundert. Ja, dann haben wir die Bibel. Und dann sind wir bei der Waffenrüstung Gottes. Dann können wir sprechen, dann können wir erklären. Und im Jakobus 4, 1 bis 4 heißt es, woher kommen die Kriege und woher kommen Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt nicht. Ihr mordet und eifert und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und krieget, ihr erlanget es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr übel bittet, um es mit euren Wohllüsten zu verzehren. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Also wir stehen permanent in dieser Gefahr, diesem Weltlauf auch irgendwo anzupassen. Und am meisten stelle ich fest, dass wenn man gegenseitig argumentiert, dass man nicht mehr klar wird. Man verwässert seine eigenen Argumente und das ist auch nicht gut. Deshalb kommen wir zurück auf unseren Vers, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Er sucht, wenn er verschlinge, dem widersteht fest im Glauben. und wisset, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Wir sind also einer großen Gefahr ausgesetzt. Und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt daher, der mit dieser Gefahr zusammenhängt. Und das ist auch, der sehr stark geprägt wird. Und ich lese im 2. Timotheus 4, 3 bis 4. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren von der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Ich glaube, wir alle stellen das auch fest, wenn man jemandem schon, wenn es überhaupt nicht um den Glauben geht, eine sachliche Wahrheit sagt, die ihm nicht passt, ist er schon betopft und frustriert. Der Stolz wird angegriffen. Und umso mehr ist es, wenn man über Jesus Christus ein Zeugnis abgibt in der Welt. Das fährt vielen Leuten schräg ein, weil das ist grundsätzlich Privatsache, da muss jeder selber schauen und das sind solche Argumente, mit denen wir konfrontiert sind. Also ich würde sagen, die Problematik in den Gefahren des Weges sind folgendermaßen, wir leben in einer Welt, die seufzt und ächzt unter der Riesenlast, die sie sich aufgebürdet hat, die mit Mensch zusammenlebt, die selber die Wahrheit nicht mehr ertragen, weil sie empfindliche Ohren erhalten haben. Und wir stehen als Christen auf dem Fundament des Wortes von Jesus Christus in dieser Herausforderung. Und darum sagt uns ja die Bibel, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt. Es heißt nicht, versucht euch anziehen zu lassen. Oder irgendwie andersherum. Es heißt ganz klar, zieht. Wir sollen die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und das heißt die Waffenrüstung Gottes, da können Sie im Epheser 6, 11 bis 17 sehr gut lesen. Es ist der Panzer der Gerechtigkeit. Also wir sollen gerecht handeln. Ehrlich sein, aufrichtig sein. Dann müssen wir die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit. Also wir sollen immer bereit sein, zur Rechenschaft gezogen werden zu können in der Welt. Menschen, die Gott nicht kennen. Dass wir bereit sind, Zeugnis zu geben. Alle Angriffe, für das haben wir den Schild des Glaubens. Wir glauben fest, weil wir überzeugt sind, Jesus Christus ist der Herr über Zeit und Ewigkeit. Und er kommt wieder. Und das ist so sicher, wie man sagt, das Amen in der Kirche, der kommt. Und alles geht in diese Richtung. Also Schild des Glaubens, den Helm des Heils dürfen wir anziehen. Wir sind ja im Heil geborgen. Und jetzt kommt das Schwert des Geistes. Es ist nicht das Schwert des Islam. Es ist das Schwert des Geistes. Wir müssen argumentieren können mit Menschen in der Welt, damit sie überzeugt werden können und verstehen, ich muss das prüfen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und wir kommen nun zum letzten Punkt. Was sind unsere Chancen auf dem Weg mit dem Herrn? In Jesus Christus sind wir Überwinder. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt. Den Namen Jesus hat die Macht in sich selbst. Der Name Jesus birgt die Macht in sich selbst. Und im Philipper 2, 9 bis 10 heißt es, Gott hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle der Knie, die im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind. Also in diesem Namen ist Kraft. Und auch in diesem Zusammenhang, diese Kraft von Jesus, die können wir persönlich erleben, jeden Tag. Wir spüren auch, wenn wir füreinander gegenseitig eintreten im Gebet. Jeder von euch hat das schon erlebt. Ich habe es erlebt. Und warum ist es das so gut gegangen? Und dann merkt man, im Hintergrund sind Leute, die beten. Menschen, die Not haben, die gesundheitlich angeschlagen sind, die wissen, Jesus ist da. Und jetzt lese ich Ihnen ein Beispiel, das ich eines Morgens, glaube ich, vor ungefähr 2 Wochen gelesen habe, in der Tageslosung von Jugendpfarrer Wilhelm Busch. Um Ihnen zu zeigen, wie stark der Name ist. Jugendpfarrer Wilhelm Busch aus Essen. Er lebte in der Haft durch die Nationalsozialisten einen Samstagabend, an dem im Gefängnis die Hölle los war. Ein Transport mit Verhafteten war angekommen auf dem Weg ins KZ. Lauter Leute ohne Hoffnung, von der Verzweiflung gepackt, plötzlich Chaos. Alle schrien und tobten gegen die Wände. Es war ein unvorstellbarer Lärm. Die Wärter wurden immer nervöser, rannten herum und schlugen hier und dort auf die Leute ein. Wilhelm Busch saß in der Zelle und dachte, so wird die Hölle sein. Und dann fiel ihm diese Situation ein. Jesus, er ist ja da. Zuerst sagte er nur leise, ganz leise in seiner Zelle, Jesus, Jesus, Jesus. Und er erlebte, wie es innerhalb von 3 Minuten in dem Gefängnis ganz still wurde. In seiner Evangelisation erklärte Wilhelm Busch immer wieder, was da geschah. Verstehen Sie, ich rief Jesus an, das hörte kein Mensch, nur er und die Dämonen mussten weichen. Und dann sang ich, was streng verboten war, ganz laut. Jesu, mein Freund, meines Herzens Weide, Jesus, mein Erzieher, ach wie lange, ach lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Alle Gefangenen hörten das, die Wärter griffen nicht ein, als Wilhelm Busch sang, mag von Ungewirrten rings die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. In diesem Augenblick spürte Wilhelm Busch, was es bedeutet, einen lebendigen Heiland zu haben. Wir wollen uns also gegenseitig anhand dieses Beispiels von Wilhelm Busch, der ein großer Evangelist war und Pfarrer, auch ermutigen lassen. Dieser Jesus lebt heute noch genau gleich wie damals, wie bei Tersten, dem ersten Beispiel, das ich gelesen habe. Und er will Kontakt haben zu uns. Er will uns durchtragen, er will uns helfen. Und bedenken wir, lass dir an meine Gnade genügen sein, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also diejenigen, die unter uns sind, die sich schwach fühlen, auch ihr seid Beispiele. Jesus hat gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen stark. Vergessen wir das nicht. Nicht ich, nicht wir sind stark. In Jesus sind wir stark. Deshalb seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Amen. Wir werden still werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir können dir danken von ganzem Herzen. Dein Wort ist Wahrheit. Du bist Wahrheit. Du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Du sitzt zu Rechten vom Vater und der Vater hat dir alle Macht unter deine Füße gelegt, über Himmel und über der Erde. Du bist Herr und Heiland. Du bist aber auch der Richter, der eines Tages kommen wird. Danke, dass wir das wissen dürfen. Schenke uns in dieser Woche, die vor uns steht, jedem Einzelnen, das hier ist, die richtige Unterstützung, den richtigen Blick, dass wir Beispiele und Zeugnis sein dürfen für dich, für dein Wort, Herr, und dass wir heraustreten dürfen, so wie wir es gehört haben, mit der Waffenrüstung, die von dir ist. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und wenn jemand dich noch nicht angenommen hat, du kannst mit ihm sprechen und er kann sich bei dir beugen. Danke, Herr Jesus Christus, für alles, was wir haben. Danke, Amen.